die Anbetung des Herrn Jesus. Stellt euch vor, wir würden eine Gruppe religiöser Experten ganz unterschiedlicher Schattierung fragen nach der Beschaffenheit Gottes und wie Gott sich geoffenbart hätte. Ganz gewiss erhielten wir eine Menge unterschiedlicher Antworten darauf. Und dann, stellt euch vor, stünde ein Mitglied der Gruppe plötzlich auf und sagte, um alle Verwirrung über Gott zu beseitigen, will ich Ihnen sagen, dass ich Gott bin. Ich bin die Wahrheit in Person. Nun, das wäre sehr ungewöhnlich, aber doch immerhin nachprüfbar. Entweder ist dieser Mann ein wahnsinniger Betrüger, der auf den größten Schwindel aller Zeiten aus ist, oder er ist Gott. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was es für die frommen Juden damals bedeutet hat, als unser Herr Jesus genau das zu ihnen sagte: Ich bin der Sohn Gottes. Hat er deutlich erkennen lassen, Johannes 10. Mein Vater ist größer als alles. Ich und der Vater sind eins. Johannes 10, Vers 29 und 30 und Vers 36. Und als sie ihn dann endlich vor Gericht hatten, dachten sie, weiß ich nicht, ob sie das dachten, aber dass vielleicht der Deckbalken runterstürzen müsste auf ihn, als er auf die Frage des Richters antwortete, der Richter hatte gefragt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und da sagte er, du hast es gesagt. Und von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Ich denke, ihr erinnert euch an heute Vormittag, der Sohn Gottes bedeutet vom gleichen Wesen wie Gott. Und die Juden haben das immer so verstanden, wenn jemand behauptet, er ist Sohn Gottes, dann ist er Gott. Er macht sich Gott gleich. Sie dachten das natürlich vom Menschen aus gesehen und sind überhaupt nie auf die Idee gekommen, zu denken, dass er wirklich Gott ist. Es sollte bald noch besser kommen oder schlimmer kommen für die Juden damals, als nämlich gewisse Leute anfingen, zu diesem Jesus zu beten. Der erste war der sogenannte Zweifler Thomas, also ein Jünger des Herrn. Der hat nicht mehr gezweifelt als die anderen auch, von denen wird es bloß nicht so aufgeschrieben. Also steht wirklich da, die anderen, die zweifelten alle, als der Herr das erste Mal kam. Und der Herr Jesus hat ihnen gesagt, komm, passt mich doch an, genauso wie er es dem Thomas gesagt hat. Also der war nicht schlechter als die anderen. Das wollen wir bitte nicht so denken. Aber er war dann von der Gegenwart des Auferstandenen so überwältigt, so steht es, Johannes 20, Vers 28, dass er hinfällt förmlich und sagt, was sagt denn? Wisst ihr das aus dem Kopf? Ganz genau. Mein Herr und mein Gott. Zu einem Menschen das zu sagen, das wäre Blasphemie, das wäre Gotteslästerung. Aber so hat er ihn angebetet und die Juden konnten es nicht verhindern, dass das Gebet zu diesem Jesus sich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, unter all denen natürlich, die Anhänger Jesu waren, Nachfolger Jesu. Das Glaubensbekenntnis der Juden lautete ja anders. Es lautete, es begann so, dieses höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Ist, und das verstanden die Juden immer so, ist ein Gott. Es gibt nicht zwei Götter. Ja, und diesen neuen Ketzern nahmen sie dann übel, dass sie zwei Herrscher im Himmel anbeteten, nämlich Gott und Jesus. Und als dann ein beträchtlicher Teil des Volkes sich zu dem Messias bekannte, hielten sie umso verbissener an ihrem Bekenntnis fest. Die Apostelgeschichte berichtet uns, dass es gleich am Anfang 3000 waren, Seelen, die hinzugetan waren. Später wuchs die Zahl auf 5000 Männer, also man muss mindestens das Doppelte rechnen an Zahl. 5000 Männer ist eine erhebliche Zahl. Die Zahl aller Pharisäer in Israel betrug damals etwa 6000. Das heißt, sie waren in ganz kurzer Zeit zu einer so großen Gruppe angewachsen, wie die ganzen Pharisäer waren, fast. Und sie wuchsen ja weiter und überall entstanden Gemeinden, an allen möglichen Orten in Israel und dann sogar im Ausland. Aber die Juden hielten ganz verbissen fest an ihrem Bekenntnis. Einer ihrer Märtyrer, der Rabbi Akiba, er soll sogar mit dem Wort einer sein Leben ausgehaucht haben. Aber wie ist das nun bei uns heute? Beten wir nicht doch zwei Personen als Gott an? Beten wir nicht einmal zum Vater, einmal zum Sohn? Darf man eigentlich beten, Herr Jesus, ich danke dir für die guten Gaben, die wir jetzt zu uns nehmen können, also vor dem Essen? Oder muss man da beten zum Vater? Denn der Vater ist doch der Schöpfer und der Sohn nicht, oder? Oder ist der Sohn doch Schöpfer? Ja, Sprüche 8, okay, da könnte ich dir sehr schnell erwidern, das steht ja von der Weisheit. Da steht nichts vom Sohn. Ja, wer ist die Weisheit? Das steht auch nicht in Sprüche 8, das steht erst im Neuen Testament. Das ist also, es wäre bestenfalls ein Hinweis, es ist doch kein Beweis, aber es gibt andere Stellen, die auch sagen, ja, zum Beispiel, ja, in ihm ist alles geschaffen. Ja, in ihm, oder Johannesevangelium, erstes Kapitel, ja. Durch ihn hat er die Welten gemacht oder so. Immer wieder sind solche Aussagen da. Also von daher sind solche Fragen schon ein bisschen merkwürdig, aber manche denken das ernstlich so. Und naja, ist es wirklich richtig, zu dem Herrn Jesus zu beten? Viele Gläubige würden schon in ziemliche Schwierigkeiten kommen, wenn ich sagen würde, also bitte beweis mir das mal, wo steht's denn? Wo steht denn dein Gebet zu Jesus? Such sie mir mal. Es sind nicht so viele. Die allermeisten Gebete, die wir haben in der Bibel und auch im Neuen Testament, sind Gebete, die sich an den Vater richten. Ohne Zweifel. Und naja, hatte unser Herr Jesus nicht selber gesagt, dass man Gott allein anbeten muss, gerade in der Versuchungsgeschichte, Matthäus 4, Vers 10, ja, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihn allein anbeten. Also kein Mensch und kein Engel darf jemals angebetet werden. Auf die Engel gehen wir später nochmal ein, deswegen spare ich mir das jetzt hier, heute Abend. Und weshalb, das ist nun die Frage, ja, er hat selbst gesagt, man soll nur Gott anbeten. Weshalb hat er es Menschen gestattet? Er selbst? Weshalb sagt die Bibel in Hebräer 1 sogar, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, nämlich den Sohn? Und die Antwort ist ganz einfach, weil er als Sohn Gottes natürlich wirklich Gott ist. Und wenn er Gott ist, muss er angebetet werden. Wir wollen schon noch mal einen Augenblick bei dieser Tatsache verweilen, eben gerade, wie wir es vorhin schon gehört haben, weil sie von den Zeugen Jehovas so hart angegriffen wird. Die Zeugen Jehovas behaupten zum Beispiel, als Sohn Gottes kann er nicht Gott selbst sein, denn in Johannes 1, Vers 18 wird gesagt, Gott hat niemand jemals gesehen. Bloß wenn man einen Vers weiterliest, steht, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. In des Vaters Schoß, das würde zu Sprüche 8 passen, allerdings. Ne? Da hätten wir schon eine Parallele, es gibt auch eine andere. Ja, wenn er ihn kundgemacht haben will, also ihn kundgemacht, ist ein spezieller Ausdruck im Neuen Testament für Offenbarung. Es gibt also verschiedene Ausdrücke, die alle das Gleiche bedeuten. Offenbarung heißt so viel wie den Vorhang wegziehen oder etwas, was vorher nicht sichtbar war, jetzt sichtbar machen. Kund machen, was man nicht gekannt hat. Ja. Dann muss er, der das gemacht hat, natürlich wissen, wie der ist, den er kund macht, ohne den geringsten Zweifel. Die Zeugen Jehovas behaupten weiter, dass Jesus einen Anfang hatte und niemals Gott in Bezug auf Ewigkeit und Macht gleich sei. Die Bibel sagt aber, Hebräer 1, Vers 3 zum Beispiel, er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alles, das All kann man sogar übersetzen, alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also er ist nicht nur der Schöpfer, sondern sogar der Erhalter von allem. Und wenn er sein Wort zurückzieht, dann bricht alles zusammen. Oder Vers 8, was wir heute früh schon gelesen haben, von dem Sohn spricht Gott, dein Thron, o Gott, ist in alle Ewigkeit und Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Und in Johannes 10, Vers 30 sagt der Herr, wir haben es vorhin schon gelesen, ich und der Vater sind eins, wirklich eins, nicht bloß einig. Ja, deswegen sollte man auch nicht sagen, Dreieinigkeit, sodass sich drei ja einig geworden sind, ja, wie jetzt drei Männer oder drei Frauen oder drei Menschen, die miteinander sprechen, und hier sind wir uns einig. Ja, darum ging es nicht, es geht um eine Einheit. Nicht bloß um eine Einigkeit, sondern das ist also sehr viel mehr. Die Zeugen Jehovas behaupten ja noch andere Dinge, dass Jesus zum Beispiel an einem Pfahl angenagelt wurde und nicht am Kreuz. Sie sagen, das Kreuz, das ist also ein anderes schlimmes Zeichen. Und wenn man das so sieht, ich habe das mal gesehen, da wird das so dargestellt, dass Jesus also so die Hände über dem Kopf hatte, ja, und so mit dem Nagel dann so dran genagelt wurde an den Pfahl. In ihren Schriften, da ist es ja manchmal so abgebildet, so typisch amerikanisch kitschig, wie sie das so lieben. Aber immerhin, es gibt so ganz kleine Merkmale manchmal in der Schrift, auf die man schon achten soll. Zum Beispiel sagt Johannes 20, Vers 25, nämlich dieser Thomas, der sogenannte Ungläubige Thomas oder der Zweifler, der sagt, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Also Nägel steht hier mindestens in der Mehrzahl. Das deutet schon eher auf das hin, was auch ansonsten mit großer Wahrscheinlichkeit überliefert ist, dass er so gekreuzigt wurde. Oder die Zeugen Jehovas müssen wenigstens ihr Bild ändern und zwei Nägel dann da oben rein nageln lassen. Dann wären sie wieder halbwegs korrekt in diesem Sinne wenigstens. Ja? Aber das ist, sind letztlich Albernheiten. Aber wesentlicher ist schon eine andere Stelle, Offenbarung 4 und 5. Da behaupten die Zeugen Jehovas, dass nur Gott auf dem himmlischen Thron sitzen würde. Aber wenn man das liest, zum Beispiel Offenbarung 5, Vers 6, da steht, und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Es wird eindeutig der Thron Gottes beschrieben. Und inmitten des Throns, inmitten, das wird mehrmals wiederholt, also ganz zentral, das kann gar nicht zentraler sein, das Lamm. Und der Geist Gottes. Also letztlich ist das indirekt, ohne dass es direkt gesagt wird, bildhaft gesehen eine trinitarische Stelle. Ja, der Vater, Gott, der Sohn, das Lamm, wie geschlachtet, eindeutig, und der Heilige Geist. Also diese Stelle deutet schon auch von einer ganz anderen Ecke her auf dieses Geheimnis der Trinität hin, das die Zeugen Jehovas natürlich genauso leugnen. An der Stelle möchte ich mal einen kleinen Einschub machen, weil mir das am deutlichsten plausibel geworden ist, auch an der Offenbarung selbst. Nämlich im Zusammenhang mit der Trinitätslehre. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass man in den Kirchen, in den Großkirchen, also katholisch und evangelisch, gewöhnt ist, die Trinität sehr stark zu betonen. So stark, dass man auch Gebete richtet, nicht nur an den Vater, sondern auch an den Sohn und natürlich auch an den Heiligen Geist. Denn wenn die Trinitätslehre richtig ist, ergibt sich das ja fast mit zwingender Notwendigkeit. Wenn ich zum Vater bete, ist es logischerweise, darf ich auch zum Sohn beten. Darüber will ich ja sprechen, das will ich euch noch beweisen, dass man das wirklich darf. Und logische Folge wäre natürlich auch wiederum, dass man genauso zum Heiligen Geist beten darf. Ja, das ergibt sich einfach, wenn er wirklich Gott ist, wenn er Person ist, genauso wie der Sohn. Und die Schrift hat wirklich oder beschreibt wirklich solche Merkmale einer Persönlichkeit. Der Heilige Geist hat Person, ohne Zweifel. Er ist eine Person, er kann betrübt werden, auch in uns. Warum sollte man dann vielleicht nicht zu ihm beten oder soll man doch zu ihm beten? Was sagt die Schrift dazu? Nun, das ist ganz einfach, sie sagt nichts. Überhaupt nichts, kein einziges Beispiel. Von den Gebeten zu dem Herrn Jesus gibt es Beispiele. Und ich werde euch gleich einige zeigen. Noch ganz wichtige Beispiele. Und es ist sehr verständlich, dass Menschen, und wir haben es vorhin schon gehört, den Namen des Herrn Jesus anrufen. Und das werden wir gleich sehen, ist sogar das typische Zeichen ihres Christseins. Es ist ganz wichtig. Menschen, die nie zu Jesus beten, sind vermutlich nicht mal Christen. Juden beten auch zu Yahweh. Den Namen sprechen sie zwar nie aus, ja, zu Adonai, dem Herrn, oder wie sie es auch dann immer sagen. Und in allen Religionen wird gebetet zu irgendwas. Zu Jesus wird ein Jude nie beten. Deswegen kann ein Jude nie Christ sein. Was passiert mit einem Juden? Also, versteht ihr? Der kann nie Christ sein, wenn er nicht zu Jesus betet. Ja eben, das machen sie dann. Das ist klar, ja. Aber ein Jude, der jetzt stirbt, ob der gerettet ist? Versteht ihr, gibt es einen anderen Weg zur Rettung als über Jesus? Ja, wir wissen es ja eigentlich. Natürlich kann ein Jude, weil er Jude ist, Christ werden, aber man kann nicht Christ werden ohne Jesus Christus. Das ist unmöglich. Aus diesem Grund können wir Zeugen Jehovas auch leider nicht als Christen bezeichnen. Sie sind keine. Weil sie das Gebet zu Jesus Christus verweigern, nicht nur das, sie sagen ja auch gar nicht, sie sagen ja auch, er ist gar nicht Gott. Aber wir waren bei der anderen Frage, wie ist es mit dem Heiligen Geist? Und das ist mir mal sehr stark aufgefallen. Es gibt ein Buch in der Bibel, das wie kein anderes das Buch der oder das Buch der Anbetung ist. Und das ist die Offenbarung. In der Offenbarung wird das so deutlich, dass von der Anbetung alles abhängt. Entweder du betest an das Lamm oder die Bestie. Du fällst nieder vor dem Lamm oder vor dem Tier. Vor dem Christus oder vor dem Antichristus. Und davon hängt alles ab, wen man anbetet. Also wenn wir was über Anbetung lernen wollen, sollten wir schon die Offenbarung aufschlagen. Und da gibt es also reihenweise Stellen. Und nun ist mir eins aufgefallen vor einiger Zeit, wo ich darüber mir auch Gedanken machen musste, also über Offenbarung unter anderem. Ich lese mal nur ein Beispiel vor, wo das steht, weiß nicht, 5, 6, 7 Mal in der Offenbarung, so ganz ähnlich. Etwa Offenbarung 7, Vers 9, das ist so eine ähnliche Sache wie in Kapitel 5. Nach diesen sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wo ist der Heilige Geist? Der Geist ist anwesend, der wird auch so beschrieben in Bildern, etwa ja, in diesen Feuerfackeln oder die Augen des Lammes, ja, haben wir vorhin gelesen. Der ist immer wieder als vorhanden deklariert, ganz klar. Aber das ist so auffällig, wo im Himmel angebetet wird, wird nie der Heilige Geist angebetet. Weil er müsste ja zwangsläufig da sein. Und alle anderen Stellen könnt ihr lesen in der Offenbarung, wird immer wieder in Parallele gesehen, Gott und das Lamm. Vater und der Sohn, ja? Und es geht einfach nicht weiter. Man fragt sich, warum? Aber das ist zunächst ein biblischer Tatbestand, es steht nirgends da. Aber gibt es nicht eine zwingende Notwendigkeit aus der Trinitätslehre? Ich bete zum Vater, ich bete zum Sohn, ist doch logisch auch zum Heiligen Geist. Es stimmt, es ist logisch. Aber logisch heißt noch nicht automatisch, dass es biblisch ist. Und das ist eine Gefahr, und zwar eine Gefahr aller Lehren. Ich habe eine Weile gebraucht, um das auch zu begreifen, jetzt nicht speziell diese Sache, sondern dieses Prinzip. Ich habe heute Vormittag euch versucht, eine biblische Lehre zu erklären. Und zwar aus verschiedenen Bibelstellen, wie das zustande kommt und warum man wirklich diese Trinitätslehre als biblische Lehre festhalten muss. Das ist normal so. Aber jetzt, versteht ihr, ich habe aus der Bibel eine Lehre gewonnen, habe die jetzt hier. Und ich glaube diese Lehre auch, weil sie biblisch ist, weil ich sie jederzeit biblisch begründen kann. Ich darf aber jetzt nicht weitergehen, und da wird es gefährlich, dass ich jetzt meine Folgerungen ziehe aus der Lehre. Versteht ihr? Wenn ich also eine Praxis mache in meinem Gemeindeleben oder sonst in meinem Alltag oder auch in meiner Lehre, muss ich immer wieder auf die Schrift selber zurückgreifen. Ich darf nicht aus einer Lehre, die zwar aus der Schrift gewonnen wurde, aber weitere Folgerungen abziehen, das wäre, wie man so sagt, eine sekundäre Folgerung nur. Ja, ich komme nicht mehr zur Quelle, sondern ich habe aus etwas anderem etwas gefolgert. Und das hat immer die Gefahr, dass man wegkommt von der Schrift. Und das ist ganz typisch, das ist mit allen Lehren so, grundsätzlich. Bloß die Trinitätslehre ist hier ein schönes Beispiel dafür. Ja, man hat durchaus biblische Lehren, aber man darf nicht aus den Lehren weitere Dinge folgern, weil das nicht mehr biblisch wird. Man entdeckt auf einmal, die Bibel sagt es so nicht. Die Frage ist, man macht sich natürlich Gedanken, warum? Warum ist das wohl so? Warum will der Heilige Geist vielleicht gar nicht angebetet werden? Also ein Indiz dafür wäre immerhin, es steht nie geschrieben. Ein zweites Indiz dafür wäre, als der Herr Jesus den Heiligen Geist ankündigt, Johannesevangelium, Kapitel 14, 16, in der Dreher steht das, er sagt, was der Heilige Geist tun wird. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, zum Beispiel. Und er sagt, er wird mich verherrlichen. Gottes Geist ist offenbar eine so, er ist Persönlichkeit, so demütig, er will überhaupt nicht angebetet werden, sondern er will ausschließlich, dass der Sohn verherrlicht wird. Das scheint seine Aufgabe zu sein. Und das scheint, also ich muss jetzt mich jetzt sehr vorsichtig ausdrücken, ja, aber es scheint auch der Grund dafür zu sein, dass Menschen, oder ein Grund, das ist nicht der einzige, aber dass Menschen so schon Jesus, den Sohn, lästern können. Aber eine Lästerung des Heiligen Geistes ist lebensgefährlich. Gerade vielleicht auch, weil der Heilige Geist so zurückhaltend ist. Ja, Lästerung des Geistes ist allemal tödlich, sogar unter Umständen für die Ewigkeit. Ich glaube nicht, dass ein Mensch diese Sünde begehen kann heute. Das hängt mit heilsgeschichtlichen Dingen zusammen, aber der Herr Jesus sagt es. Jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, auch wenn sie den Sohn lästern. Aber wenn jemand den Geist lästert, ist auffällig. Das wird sonst nie gesagt. Ja? Also ich sage es mit Vorsicht, es könnte wohl damit zusammenhängen, dass der Geist Gottes das nicht möchte, die Schrift es auch nicht sagt, und ich würde euch nicht raten, das zu tun, aus einer Gewohnheit heraus oder so. Oder nur aus der Trinitätslehre abgeleitet. Ja, wenn es die Schrift nicht sagt, sollte man mindestens zurückhaltend sein. Es gibt, natürlich, es gibt kein Verbot. Aber es gibt auch kein Gebot oder kein selbstverständliches Beispiel, wo es irgendwo gemacht wird. Und gerade an den Stellen, wo es stehen müsste, zwangsläufig eigentlich, gerade wo im Himmel angebetet wird, da fehlt es. Und das ist sehr auffällig. Das sollte man bedenken, das sind also meine Gründe. Das haben unsere Brüder auch immer gesagt und in Brüdergemeinden, in den alten Brüdergemeinden, die schon 100 Jahre alt sind, manche und so, die haben in ihren Liedern, die haben ja manchmal auch alte Kirchenlieder übernommen. Es gibt sehr schöne Kirchenlieder, die, also nicht, weil sie von der Kirche kommen, sondern weil geistliche Menschen die gedichtet haben. Ganz, ganz tiefgründige Lieder, aber manchmal an dieser Stelle waren sie inkonsequent. Und unsere Väter haben das manchmal einfach geändert. Kurzerhand oder den Vers rausgelassen. Sagen, wir wollen nicht etwas tun, was über die Schrift hinausgeht. Das war das Anliegen unserer geistlichen Väter und ich meine schon, es ist berechtigt. Das sollte man überall so machen. Es gibt durchaus andere Themen, wo wir das ganz leicht genauso tun. Wie bei diesen. Das ist also mein Gedanke dazu. Das hängt also noch mit dem von heute Vormittag zusammen. Aber nun wenden wir uns mal dem Thema direkt wieder zu. 1. Korinther 1. Bei solchen Themen rate ich euch, zu so einem kleinen Trick zu greifen, weil die meisten ja doch mit ihrem Gedächtnis so ein bisschen Schwierigkeiten haben. Man kann sich nicht so viel merken. Merkt euch eine Stelle und daneben schreibt euch dann die anderen auf. So einen kleinen Pfeil, dann kommt man zur nächsten, da steht wieder ein kleiner Pfeil, wieder zur nächsten Stelle, die alle das gleiche Thema behandeln. Und hier ist eine ganz wichtige Stelle. 1. Korinther 1, die ersten drei Verse. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, das war das Kennzeichen aller Christen. Das war das Einheitsband, das all diese Gemeinden, die ja auch geografisch weit voneinander entfernt waren, dass diese Gemeinden zusammenhielt, nämlich das Gebet, das Anrufen des Namens des Herrn Jesus. Sie haben diesen Jesus richtig angerufen. Paulus schreibt diesen Brief ungefähr 25 Jahre nach der Auferstehung des Herrn Jesus. Der erste Korintherbrief, oder 24, 25 Jahre. Und überall im Römischen Reich ist es passiert. Es waren Menschen da, die auf einmal Jesus angerufen haben. Bloß an Jesus als Messias zu glauben, das hätte ein Jude noch verkraften können. Es gab viele schon, auch viele falsche Messias im Laufe ihrer Geschichte, sind alle gescheitert. Es gab ja nochmal einen, so um 120 rum, den Bar Kochba, den Simon Bar Kochba, den Sternensohn, den man als Messias, den einer, ich glaube der Rabbi Akiva war das sogar, den ich vorhin schon mal zitiert habe, der mit dem Wort einer sein Leben ausgehaucht hat, ich glaube, der hat sogar diesen als Messias bezeichnet. Und das war ein Falscher. Dann ist alles untergegangen und die Römer haben wirklich Jerusalem so eingeäschert und gepflügt. Da war nichts mehr da, die Juden durften diese Stadt nicht mehr betreten. Und man hat dort in Jerusalem an dem Platz also eine völlig neue Stadt aufgebaut, die hieß Aelia Capitolina. Also auf dem ehemaligen Tempelplatz hat man Jupiter-Tempel gebaut. Auf dem Platz von Golgatha stand wahrscheinlich ein Venus-Tempel. Der war völlig eingeebnet worden. Das hat man diesem Bar Kochba zu verdanken. Bar Kosiba, haben manche Juden dann auch gesagt, das heißt der Verrückte. Nicht der Sternensohn. Das ist passiert, wenn man einen falschen Messias anbetet. Aber das haben die Juden immer toleriert. Ja, einen Messias, an den haben die ja geglaubt, haben ja erwartet, dass er kommt. Und dennoch zu ihm hätten sie nicht so gebetet, wahrscheinlich nicht. Und dass Menschen zu Jesus gebetet haben, das hat sie sehr, sehr gestört. Aber daran wurden die Christen überall erkannt, selbst von ihren Feinden. Am Gebet zu Jesus. Und ich habe mich vor einiger Zeit eben im Zusammenhang mit dieser Geschichte der ersten Gemeinde auch mit Archäologie ein bisschen befasst. Und man hat ja äußerst interessante Ausgrabungen gemacht. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, als 1956 oder 58 dort bei den Kämpfen in den 60er Jahren, wann haben die Jerusalem erobert, die Juden? Okay. Wollen wir es mal also mal glauben, 67 von mir aus. Ich müsste wirklich nachgucken, Zahlen, ist so eine Glückssache bei mir. Also als die Jerusalem erobert haben, da ist dort in dieses Haus, und zwar, wer schon mal in Jerusalem war, da wo heute der Abendmahlsaal steht, ja, da ist eine Granate reingeschlagen, bei den Kämpfen um Jerusalem. Und ein israelitischer Archäologe bekam den Auftrag, dann später ja, diesen Schaden zu reparieren. Und wie ein Archäologe ist, der nimmt nicht bloß einfach eine Kelle und mauert alles wieder zu, sondern der gräbt das mal ein Stückchen. Und er hat weiter runtergegraben. Und er hat also zwei oder mehrere ganz interessante Beobachtungen an dieser Stelle gemacht. Also da, wo heute der Abendmahlsaal ist, auf dem Zionsberg, fand er ganz unten, also bis zum untersten Fußboden, innen hat er gegraben, Putzstücke, also von der Wand, die also irgendwann runtergefallen waren, wo Graffiti drauf waren. Also Graffiti-Malerei ist ja heute wieder gut, mit Spray macht man das, damals hat man es eingeritzt. Und Graffiti, die eindeutig Gebete zu Jesus waren. Herr Jesus, hilf zum Beispiel. Das würde niemals ein Jude geschrieben haben. Also ein Jude, der nur Jude ist, von der Religion her. Ja. Des Weiteren, wenn ihr also mal da hinkommen solltet, würde ich euch empfehlen, guckt, geht da ruhig mal rein. Nicht da oben in den Abendmahlsaal. Der ist natürlich sehr viel später erst im Mittelalter gebaut worden. Aber unten drunter, da steht das sogenannte Davidsgrab. Das ist so ein großer Sarkophag. Da ist David nie gewesen, braucht er keine Angst zu haben. Das hat nichts damit zu tun. Aber hinter diesem Sarkophag, wenn man davor steht, da findet man so eine Nische. Und das ist eine Nische, die ganz typisch ist für Synagogen. Dort hat man immer die Tora-Rollen aufbewahrt. Und es ist in Israel völlig sicher, alle diese Synagogen sind genau ausgerichtet, also wie auch hier in Deutschland die Kirchen, also ganz bestimmte Himmelsrichtungen immer einhalten, die Synagogen sind genau ausgerichtet auf den Tempel, auf das Allerheiligste, wo man sich das Allerheiligste gedacht hat. Außer bei dieser Synagoge. Diese Nische zeigt in eine ganz andere Richtung. Und diese Mauerwerke da unten sind wirklich, kann man nachweisen, das sind Steine aus der ältesten Zeit, die stammen vom Tempel. Der zerstört wurde, ja, 70. Man hat es dort wieder aufgebaut. Alle Indizien sprechen sehr stark dafür, dass dieses tatsächlich der Abendmahlsaal war. Das heißt, wo vor der Belagerung Jerusalem 70, ja, wo Jerusalem zerstört wurde, und dann 120 nochmal, wo der ursprüngliche Obersaal war, der zunächst kaputt ging, von den Christen, die kamen nämlich, ich glaube 72 schon, wieder zurück. Ja, die waren ja erst geflohen, 67, jedenfalls nach 70, und haben dort zum Teil mit Material aus dem Tempel, zum zerstörten Tempel, diesen Saal wieder aufgebaut als eine Art christliche Synagoge. Und die ältesten Teile sprechen noch dafür. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Indizien dafür, die also äußerst interessant sind, die alle dafür sprechen, dass man wirklich dort wieder zusammenkam, die Christen, in kleinerer Zahl, es war nicht mehr alles, es war nicht mehr die riesige Gemeinde von Tausenden, sondern wenige, die sich da regelmäßig trafen. Und noch interessanter ist Folgendes, als dann die Römer, was ich vorhin erzählt habe, dort in Jerusalem wieder die Stadt aufgebaut haben, unter ganz anderem Namen, dann haben die Römer die Stadt ja wieder besiedeln müssen. Und da kam also, meistens war das so, dass die also Soldaten, die jetzt ihre Dienstzeit abgeleistet hatten, ich glaube 30 Jahre war die damals, die bekamen sozusagen vom Staat eine Rente, ein Stück Land und konnten sich niederlassen. Dort wurden Soldaten angesiedelt. 125 und später, nachdem er also die Stadt aufgebaut hat. Und unter diesen Soldaten, und diesen römischen Soldaten, waren auch Christen. Und die haben sich als Christen natürlich auch in Jerusalem versammelt. Es kam zu dieser ganz merkwürdigen Sache. In Jerusalem gab es auf einmal zwei Gemeinden. Eine judenchristliche und eine heidenchristliche. Und die haben parallel miteinander existiert ein paar hundert Jahre. Waren zum Teil sehr feindlich. Judenchristliche ist dann in die Irrlehre abgerutscht. Aber am Anfang war sie noch sehr gut. Wir haben sogar die Namen von Ältesten. Von Jakobus angefangen bis zum Jahr 135, glaube ich. Also das ist schon eine interessante Geschichte. Wie bin ich jetzt da bloß drauf gekommen? Also ziemlich weit weggekommen von den Graffiti. Ihr findet die im Haus des Petrus, wenn ich mich recht erinnere. In Kapernaum hat man ausgegraben. Also man findet solche christliche Graffiti. Das wollte ich sagen eigentlich. Das heißt, das weiß man sofort, das können nur Christen geschrieben haben. In Israel waren kaum Heiden, ja, waren Juden, aber Juden, die Christen geworden sind. Ein echter Jude würde das sonst niemals ein Gebet zu Jesus formulieren. Niemals. Das heißt, und jetzt sind wir wieder beim Thema, das Gebet zu Jesus Christus. Herr Jesus, hilf! Das ist das typisch christliche Gebet. Als die erste Christenverfolgung die Grenzen Israels überschritt, betete ein gläubiger Christ in Damaskus, der von dem auferstandenen Herrn eine Weisung bekam, einen gewissen Saulus aus Tarsus zu besuchen. Dieser Mann betete folgendes Gebet: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, das war Apostelgeschichte 9 auch, ja. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat, und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Ananias betet ein Gebet zu dem Herrn Jesus. Er betet diesen auferstandenen Herrn an, den gleichen, der dem Saulus vor Damaskus erschienen war. Und übrigens, dieses erste, etwas ausführlicher überlieferte Gebet zu dem Herrn Jesus ist immerhin die Weigerung, einen evangelistischen Hausbesuch durchzuführen. Das ist der Inhalt dieses Gebetes, oder? Aber so sind wir. Aber nicht alle sind Christen. Man betet zu allen möglichen Göttern. Das macht sie noch nicht zu Christen, dass sie beten. Vor einigen Jahren hat man das angefangen, das war noch vor der Wende ein ganzes Stück, wir wohnten noch in Wolgast an der Ostsee, also fast 15 Jahre her jetzt, oder vielleicht fast 20 sogar, da war das gerade neue Mode geworden, dieses Friedensgebet von Assisi, vielleicht habt ihr das schon mal gehört irgendwo. Damals hatte der Papst Vertreter vieler Religionen eingeladen, dass man dort in Assisi gemeinsam um den Frieden betete. Auch Khomeini damals, der war noch an der Macht, vor dem, wie heißt er jetzt? Ist egal. Jedenfalls einer von diesen Typen da unten. Saddam Hussein, ja? Ja. Nicht? Bitte? Khomeini kam nach dem Schah. Na gut, ich mache mal durcheinander da unten. Okay, das kann passieren. Also gut, jedenfalls Khomeini hatte damals einen Vertreter geschickt. Der katholische Pfarrer kam zu uns, zu mir. Wollen Sie daran nicht mitmachen? Das waren DDR-Zeiten noch. Und da war das, ein Friedensgebet war was Besonderes. Ja. Bloß, ich wusste glücklicherweise von dieser Sache. Und ich fragte diesen katholischen Pfarrer dann, sagen Sie mal, zu welchem Gott beten die denn da? So ganz dumm, naiv, wie ich mich auch stellen kann. Zu welchem Gott beten die denn da? Die Moslems und die Buddhisten und die Hindus. Das ist ein Unding. Es geht doch nicht darum, dass man betet, Hauptsache es betet. Da kann ich auch eine Gebetsmühle aufstellen und die betet dann für mich. Es ist das Gebet zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus, das uns zu Christen macht. Sonst ist Gebet nur ein Mechanismus. Da wird das alles zu einer Zauberformel. Natürlich kann man auch den Namen Jesus missbrauchen. Wir wissen, der Name Jesus ist der Name, der über alle Namen ist. Wir wissen, wie es Paulus schreibt im Philipperbrief, ja, dass in diesem Namen einmal jedes Knie sich beugen wird. Aller, der himmlischen, irdischen, unterirdischen. Und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus ist also auch ein Name, der im Himmel ganz große Bedeutung hat. Der Herr Jesus sagt selbst, wir sollen beten in seinem Namen, im Namen Jesus sollen wir beten. Und wir sollen auch zu ihm beten, das sagt er an anderer Stelle. Aber es ist trotzdem kein Mechanismus. Es ist wahr, wie geschrieben steht, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Der Zusammenhang macht ganz klar deutlich, das ist dieser Name Jesus, den wir anrufen. Trotzdem, kein Automatismus, also eine Zauberformel. Wenn ich nur den Namen Jesus benutze, oder wie von dem Thema heute früh, den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja? Und es geschieht im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Und da macht man irgendwelche abergläubischen Dinge. Nein, es ist kein Automatismus vorhanden. Da haben wir in der Bibel sogar dieses schöne Beispiel aus Apostelgeschichte 19, wie gut das funktionierte. Einmal die Söhne eines gewissen Skephas, sie mussten das erleben, sehr handgreiflich sogar erleben, was es bedeutet. Ich lese mal ein Stück, Apostelgeschichte 19, Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters Skephas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich, von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus entflohen. Das war so eine sehr handgreifliche Lektion, dass man mit dem Namen Jesus auch keinen Missbrauch treiben soll und kann. Versteht ihr, natürlich können viele Leute den Namen Jesus aussprechen, da passiert gar nichts. Oder doch nicht das, was man erwartet. Wer den Namen des Herrn nicht aus reinem Herzen anruft, wird nicht gerettet. Denn der Herr durchschaut uns ja vollständig. Wer also nur so tun will, als ob, ja, wer äußerlich kann man viel sagen. Also es liegt für uns, bei uns, in unserem Glauben, niemals bloß etwas im Formeln. Also, dass man auf Formeln Wert legt, ist ganz typisch Heidentum. Und es dringt das Heidentum manchmal durchaus ein, auch in unsere Versammlungen. Dass man jetzt bestimmte Formulierungen ganz wichtig werden. Beispiel, vielleicht kennt ihr das auch, dass man so sagt, ich stelle mich unter den Schutz des Blutes Jesu. Ja, und nur dann bist du geschützt. Und wenn du sagst, Herr Jesus, schütze mich jetzt bitte, dann nicht, oder? Was ist das für ein Schwachsinn? Entschuldigung, das ist Heidentum. Die Heiden denken wie der Zauberlehrling, ja? Der weiß den richtigen Spruch, weil er manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe und so. Ja, und dann weiß er den Spruch nicht mehr, wie das Ding abzustellen ist, der Wasserhahn. Und alles wird nass und der Zaubermeister kommt und der weiß den richtigen Spruch. Das ist heidnisches Denken. Biblisches Denken ist, es kommt darauf an, dass du mit deinem Herzen dabei bist, bei dem, was du tust. 2. Timotheus 2, Vers 22. Da wird Timotheus, der junge Timotheus, aufgefordert, der schon also ganz wesentlicher Mitarbeiter für den Paulus war, er wird aufgefordert, Folgendes. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Darauf kommt es an. Gemeinschaft zu suchen mit denen, die aufrichtig zu dem Herrn Jesus beten. Christentum ist kein Einzelgängertum. Christen suchen und brauchen Gemeinschaft. Doch nicht jeder, der sich zur Gemeinde hält, ruft den Namen des Herrn Jesus aus reinem Herzen an. Und deswegen soll Timotheus eben hier darauf achten. Also wir suchen Gemeinschaft mit solchen, die das tun. Ein bemerkenswertes Gebet zum Herrn Jesus finden wir Apostelgeschichte 7. Das sollten wir mal noch aufschlagen. Apostelgeschichte 7, Vers 59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Könnt ihr euch übrigens an ein ähnliches Gebet erinnern im Neuen Testament? Ganz ähnlich hat Jesus zu dem Vater gebetet, aber mit einem gewaltigen Unterschied. Motorrad unterwegs, damals in DDR-Zeiten war Motorrad das Auto des kleinen Mannes, also das war nicht so eine Luxusmaschine, wie das heute ist, und irgendwo, also das war ein paar Komplikationen, jedenfalls, wir kommen plötzlich in ganz große Gefahr, weil mein Vater hat die Bremse nicht mehr gefunden, da hatte sich irgendwas verbogen, und wir fuhren auf eine Straße hinaus, also wo wir eigentlich Vorfahrt beachten mussten, und es ging bergrunter. Und ich weiß, wie mein Vater geschrien hat, Herr Jesus, hilf! In der Not schreist du zu dem, der dein ganzes Sinnen und Denken ausfüllt. Der Stephanus hat ja nicht mehr gespielt. Der war wirklich, der stand kurz vor dem Tod, unmittelbar vor dem Tod. Und er sagt, Herr Jesus, hilf. Das hat sein ganzes Wesen ausgefüllt. Das Gebet zu dem Herrn Jesus. Übrigens, es muss sich in der Totenwelt übrigens auch eine Veränderung vonstatten gegangen sein, dass man so jetzt betete. Das war vor dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus noch ein bisschen anders. Da spricht der Herr selbst vom Hades, Abrahams Schoß, solche Dinge. In späterer Zeit beten sie ganz anders. Stephanus betet, Herr Jesus. Das heißt, er glaubte, ich komme zu ihm jetzt, wenn ich sterbe. Nimm du meinen Geist auf. Paulus betete, ich habe Lust abzuscheiden, nicht um im Hades zu sein, sondern bei Christus zu sein. Es hat sich wahrscheinlich selbst in der Totenwelt eine Veränderung vollzogen mit dem Sterben unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz. Aber naja, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, wir müssen auch zum Schluss kommen. Es gibt noch ein bemerkenswertes Gebet zu unserem Herrn. Da steht 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9. Das sagt Paulus, darum... Damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Damit ich mich nicht überhebe, um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gern will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Dreimal hat Paulus den Herrn wegen einer schlimmen persönlichen Not angerufen. Er fühlte sich wie gepfählt. Es müssen schreckliche körperliche Schmerzen gewesen sein. Wir wissen nicht genau wodurch, ob es nur durch eine Krankheit war, ob es wirklich dämonische, satanische Angriffe waren, die er körperlich gespürt hat. Was es genau war, ist nicht bekannt, aber er betet dreimal zu dem Herrn Jesus. Könnt ihr euch wiederum an eine ähnliche Situation im Neuen Testament erinnern, wo ein anderer ähnlich gebetet hat? Dreimal gebetet hat? Natürlich, der Herr Jesus im Garten Gethsemane. Ja? Dreimal. Wenn es dein Wille ist, Vater, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dann ging er wieder weiter, hat gebetet. Also es wird nicht direkt alles gesagt, was er gebetet hat. Und dann die Jünger findet er wieder schlafen. Dreimal passiert das. Und die Antwort ist die gleiche. Letztlich. Und Paulus, er betet zu dem Herrn Jesus. Wegen dieser schlimmen, persönlichen Not. Und auch ihm wird gesagt, meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Ich will schließen und nochmal erinnern an Philipper 2. Diese Gesinnung soll in uns sein, die in dem Herrn Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, krankhaft festhielt, Gott gleich zu sein. Vers 7, aber er machte sich, Kapitel 2, Vers 7 im Philipperbrief, aber er machte sich selbst zu nichts. Und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das wollen wir tun, gern tun. Voller Jubel und Freude tun. Er ist unser Herr und Gott und wir wollen ihn anbeten.